Herzlich willkommen zum Thebes Talk. Mein Name ist Julian Ode und ich bin seit 16 Jahren bei der Thebes AG für den internationalen Bereich der Beratung zuständig. In diesem Podcast sprechen wir ab sofort einmal im Monat mit spannenden Gästen über alles, was uns im produzierenden Gewerbe beschäftigt. Aktuell und in Zukunft. Wie steht es um die Automatisierung bei unseren mittelständischen Unternehmen? Wie weit wird die Digitalisierung und Vernetzung voranschreiten? Wie steht es eigentlich um den Produktionsstandort Deutschland und das Prädikat Made in Germany? Und welche Rolle spielt der Faktor Mensch noch, wenn die Nutzung von künstlicher Intelligenz immer wichtiger wird? Dazu laden wir uns in jeder Folge eine Expertin oder einen Experten ein, um mit Ihnen über diese Themen zu sprechen. Und in der heutigen Folge mit dem Titel »Wohin orientieren?« dreht sich alles um die Frage, soll sich das verarbeitende Gewerbe in China oder in den USA engagieren? Oder aber soll man den Fokus in Zukunft auf die EU lenken? Dafür haben wir einen tollen Gast eingeladen. Viele von euch kennen sie aus dem Fernsehen. Sandra Navidi, Expertin für US-Wirtschaft und Politik, CEO des Beratungsunternehmens Beyond Global und Rechtsanwältin in den USA und Deutschland. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Sandra.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Julian.
Freut mich, dass du gekommen bist und viel Zeit für uns mitgebracht hast. 45 Minuten in deinem engen Kalender sind bestimmt nicht leicht frei zu schaufeln. Und ich glaube, du bist auch perfekt für diese Folge, wohin man sich orientieren soll. Und du bist ja jetzt schon lange in den USA. Du lebst ja schon sehr lange in Manhattan und hast ja dann den 6. November auch irgendwie live wahrscheinlich mitbekommen. Wie hast du das gesehen, als Donald Trump die Wahl gewonnen hat?
Mit einem Stein im Magen, weil ich schon seit 2015 genau die Entwicklungen vorhergesagt und gesehen habe, die wir jetzt sehen. Es gab viel Gegenwind, aber das war alles absehbar, auch jetzt dieses neue, vor allen Dingen aggressive außenpolitische Vorgehen. Weil ich glaube, bei Donald Trump ist ganz wichtig zur Beurteilung seines Handelns zu schauen, wie er sich sein Leben lang verhalten hat, auch in seinem persönlichen Geschäftsgebaren. Daraus kann man sehr, sehr viel ableiten und natürlich aus seiner Psychologie.
Ja, ich glaube, man kann sich auf 4 Jahre Erdbeben global vorbereiten, politischer und wirtschaftlicher Natur. Er hat halt immer diesen Fokus, ich möchte irgendeinen Deal machen, sagt er ja auch immer. Dafür versucht er natürlich, die Landschaft sich vorzubereiten. Und ich glaube, wir haben schon einiges zu erwarten. Aber wenn man offen ist für einen Deal, kann man, glaube ich, mit ihm auch Geschäfte machen. Oder wie siehst du das?
Ich halte das für ein Narrativ, was sich vor allen Dingen in den Medien etabliert hat, was überhaupt nicht zutrifft. Ein guter Dealmaker ist jemand, der es schafft, einen Deal zu vollbringen, der beiden Seiten nutzt und dabei geschickt verhandelt und so Vorteile vor allen Dingen dann auch für sich bringt. Donald Trump ist, wenn man seinen Geschäftsgebaren sich anschaut und seine Vergangenheit, er ist 6-mal pleite gegangen, er hat für Banken Millionen Schulden angesammelt und er hat immer nur aufgrund von Erpressungspotenzial es geschafft, das Ruder für sich herumzudrehen. Und das hat immer geklappt, auch unter Nutzung des juristischen Systems hier, also die Munitionisierung des Rechtssystems sozusagen gegen sich selbst. Und jetzt hat er die Wirtschaftsmacht und die militärische Macht der USA hinter sich und das benutzt er jetzt zur Erpressung auf globalem Level.
Und glaubst du, dass jetzt dort eher ein Protektionismus passiert oder dass die Globalisierung auf jeden Fall eine Delle bekommt und die Entwicklung der Märkte irgendwie stagniert? Oder wie würdest du das sehen?
Die Globalisierung hat ja sowieso schon eine Stagnation gesehen über die letzten Jahre. Und für Donald Trump, der hat nichts übrig für Handel und er hasst Handelsbilanzdefizite. So eine irrationale, emotionale Reaktion darauf. Alle Ökonomen sind sich einig, dass die Abschottung der USA, dass die Zölle im Endeffekt negativ für uns hier, für die eigene Bevölkerung sein werden. Also das heißt, es kommt jetzt sehr darauf an, wie der Rest der Welt auf Amerika, auf Donald Trump reagieren wird und wie die verschiedenen Risiken, die sich gegenseitig auch überlagern, zum Teil verstärken, wo es unbeabsichtigte Folgen und auch solche gibt, an die noch niemand gedacht hat, wie die eintreten werden. Und da ist das Problem für Business. Risiken kann man berechnen, aber totale Ungewissheit kann man eben nicht berechnen. Und das ist das Problem und im Grunde genommen das, was unsere Neuausrichtung jetzt bestimmt.
Wenn man jetzt mal so anguckt, wofür steht er, dann ist es doch dieses America First, was er immer in den Raum schmeißt. Und dann habe ich letztlich ein Interview von dir gesehen, gar nicht so lange her, ein paar Tage. Da hast du gesagt, dass er versucht ja, Kanada in die Knie zu zwingen, um sie vielleicht zum nächsten Staat zu machen. Ne? Er spricht ja auch über Grönland da auch gerne jetzt. Er macht ja da also wirklich keinen Halt vor irgendwas. Und er möchte ja auch so ein bisschen die EU destabilisieren. Das war so ein bisschen das, was du gesagt hattest. Das siehst du auch in Zukunft so passieren?
Ja, genau. Also was er machen wird, man muss sich nicht fragen, was ist zum Vorteil der USA. Man muss sich nur fragen, was ist zu seinem eigenen Vorteil, dem seiner Familie, sein Schwiegersohn oder der Tech-Titanen. Das ist das Einzige, was zählt. Denn wir haben nichts davon, wenn sich jetzt die ganzen Waren, die importiert werden, verteuern. Die Unternehmen haben nichts davon, wenn die intermediäre Produkte, die sie selbst importieren müssen, um hier Produktion in den USA zu vollbringen, wenn die sich alle verteuern. Wir haben nichts davon von den geopolitischen Konflikten. Wir haben nichts davon, wenn er neue Gebiete erschließt. Hier dem Bürger, der irgendwo auf dem Land wohnt, im Flyover Country, der mit seinem kleinen Gehalt zurechtkommen muss, während sich die Preise schon von vor Covid um 20% generell erhöht haben, die haben nichts davon. Seine Wähler. Das heißt, darauf kommt es nicht an. Es ist falsch, in der Risikokalkulation zu schauen, was bringt etwas dem Land. Wenn man sein bisheriges Verhalten analysiert, dann muss man zu dem Schluss kommen, er benimmt sich nicht wie jemand, der wiedergewählt werden muss. Es ist ihm egal, was der Bevölkerung geschieht. Er setzt auf absoluten Machterhalt und finanziellen Gewinn auf eine Allianz der Autokraten untereinander. Wir haben gesehen, die Zölle mit China haben sich bisher im Rahmen gehalten. Die gegen die Alliierten, die waren deutlich höher. Das heißt, er wird sich versuchen, mit denen zu arrangieren und die Welt aufzuteilen.
Ja, also das sehe ich auch sehr gefährlich, weil im ersten Schritt sagt er zwar auch selber, dass das schmerzhaft wird für die USA, aber eigentlich sind ja die Effekte eigentlich genau konträr zu dem, was er versprochen hat. Er möchte ja gerne Arbeitsplätze schaffen und jetzt macht er Zölle, um Druck auszuüben nach Mexiko, Kanada, EU hat er noch nicht so ganz, aber da wird er ja bestimmt auch noch was machen. Und ja, die ganzen Unternehmen, die ja in Mexiko produzieren, und ich bin ja oft in Mexiko gewesen oder in Kanada, die ja dann für die Automobilwirtschaft auch in Amerika arbeiten, die sitzen ja nicht immer alle in den USA, sondern sind teilweise dort oder dort angesiedelt, sind aber nicht nur in Mexiko, sondern haben oftmals Dependancen in Mexiko, in Amerika, in irgendeinem Bundesstaat und dann halt noch wieder in Kanada, je nachdem, was sich gerade ergeben hat. Und jetzt macht er die Zölle. Damit schadet er doch eigentlich nur den Unternehmen im Land und wird dann auch wieder darum dazu führen, dass die Leute weniger Jobs haben. Und wie du schon sagst, die Verteuerung, 20% hast du gesagt, seit Covid, jetzt nochmal 25 obendrauf. Wer soll das bezahlen? Also ich glaube, wird er da nicht politisch einen großen Gegenwind bekommen, der dann am Ende dazu führt, dass ja die Partei nicht mehr hinter ihm steht, oder ist ihm das relativ egal?
Er kann machen, was er will. Die Republikaner werden in allem hinter ihm stehen. Wir haben das bisher gesehen. Es gab eine kleine Ausnahme, als Matt Gaetz, der also unsägliche Verfahren am Hals hat, den haben sie jetzt nicht zum Justizminister gemacht. Aber das lag auch vor allen Dingen daran, dass Matt Gaetz sein ganzes politisches Leben so ziemlich jeden Republikaner zum persönlichen Feind gemacht hat. Im Hinblick auf die Wählerschaft, Donald Trump hat es geschafft, immer noch, wir sind in der zweiten Amtszeit, wir haben ähnliche Probleme mit den Zöllen wie in der ersten. Und er schafft es einfach, den Menschen hier zu verklickern, dass Zölle eine Strafzahlung sind für die zum Beispiel chinesische Regierung oder für Europa, die diese Regierungen zahlen, dass das nicht die Menschen zahlen. Wenn die das jetzt irgendwann mitkriegen, also jetzt sollen auch alle Pakete zum Beispiel von der Post nicht mehr ausgeliefert werden aus China von Billigherstellern unter 800 ja. Dollar wie Shein und andere, Fast Fashion Producer, wenn die jetzt merken, wenn die auf einmal eine Zollbenachrichtigung bekommen und sehen, sie müssen das bezahlen, dann werden mindestens 40% dieser Wähler sich einstimmen auf Donald Trump und zustimmen und sagen, okay, das ist jetzt unsere patriotische Pflicht, das müssen wir tun, um unser Land zu unterstützen. Das heißt, Donald Trump, es ist keine politische Partei, wir dürfen das nicht mit politischen Erwägungen messen, das ist ein Kult und er hat also eine Sekte und er hat Sektenanhänger, die ihm folgen, komme was wolle.
Ja. Das ist mittlerweile so ein Person-Kult geworden, der da entstanden ist. Genau, und jetzt muss man halt sehen, und das ist ja auch das, was wir heute hier diskutieren wollen. Wo soll man sich denn jetzt orientieren? Ist das also jetzt ein No-Go, sich da nach USA zu orientieren? Oder soll man dann wirklich sagen, okay, wir versuchen es halt mehr in China? Oder ist es doch eher die EU, worauf ich mich fokussieren soll, gerade im Hinblick auf Deutschland, da wir ja immer Exportweltmeister waren, jetzt nicht mehr, aber wo sollte man sich da strategisch hin orientieren? Was ist da deine Meinung?
Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man das Ganze, diesen ganzen Themenkomplex überdenkt, to think out of the box. Die Welt hat sich jetzt grundsätzlich geändert. Die USA ist kein Safe Haven mehr. Man kann sich auf die Rechtsstabilität hier nicht mehr verlassen. Es hat ja zum Beispiel totalen Sinn gemacht, auch für Autounternehmen, sich in Mexiko anzusiedeln. Das war ja alles gut durchdacht und durchaus rational. Und dann kommt Donald Trump und mit einem Federstreich zieht er den Teppich unter den Füßen weg. Die Gründe, die Trump hervorgebracht hat gegenüber Kanada und Mexiko als Rechtfertigung für die Strafzölle, das waren Vorwände, die sind an den Haaren herbeigezogen. Das stimmt null. Und wenn Kanada und Mexiko genau das tun würden, was er verlangt, dann findet er neue Gründe. Das heißt also im Grunde genommen, wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann und keine Grundsätze von vorher gelten, dann heißt das, dass man sich breiter aufstellen muss, diversifizieren muss, dass man Notfälle sozusagen, Notfallmaßnahmen immer einkalkulieren muss bei Produktionsstandortveränderungen, wie zum Beispiel deutsche Firmen kommen in die USA. Auch da würde ich sagen, Vorsicht ist geboten insofern, als dass sie hier nicht davor gefeit sind, diskriminiert zu werden. Mhm. Oder wenn ein CEO, Donald Trump, da nicht mehr passt, ruft er einen Boykott auf, ruft er die Bevölkerung auf, das Unternehmen zu boykottieren, lässt er Social Media Posts los. Also das heißt, grundsätzlich ist auch gefährlicher, hier zu produzieren. Im Grunde genommen für Europa bedeutet das ein viel stärkerer Zusammenhalt. Man muss jetzt politisch vor allen Dingen dagegen wirken, dass die Rechten zunehmend mehr an Boden gewinnen und sich vereinen, dass die demokratischen Parteien stärker werden und dass Europa, dass da eine stärkere Integration stattfindet und dass man sich zu anderen Ländern hinwandt, anderen Regionen im Südpazifik und wo auch immer und versucht, mehr und stärkere Allianzen in anderen Gebieten zu schaffen, weil auf die USA kann man sich nicht nur nicht mehr verlassen, die USA könnte auch in Anführungsstrichen zu einem Gegner werden.
Ja, also dass die EU immer so ein bisschen so ein Dorn im Auge ist, ist ja klar, weil von der Manpower ist ja Europa relativ groß, verhältnismäßig zu Amerika sind es ja mehr Leute, die dort leben. Und es war ja immer schön, dass sie sich nicht einig sind. Und das ist ja das große Problem der EU, dass sie sich immer ein bisschen uneinig ist und dann doch jeder Staat so ein bisschen für sich versucht, das Beste rauszuholen, was jetzt auch verständlich ist. Aber das Zusammenspiel und diesen Gegenpol, den man gegen USA und gegen China aufbauen könnte, um dann ein bisschen mehr Druck zu haben, muss ja nichts Negatives sein, muss ja nicht immer gleich ein Gegeneinander sein, aber um einfach bessere Verhandlungspositionen zu haben, den wünscht er sich ja garantiert nicht. Und deswegen hast du ja, glaube ich, auch gesagt, diese Destabilisierung, das fände er ja, glaube ich, ganz gut im Bereich der EU. Nur für die Unternehmen ist es natürlich schwierig, weil wenn ich jetzt allein die Exportzahlen, ich habe jetzt die von 23 im Bundesamt für Statistik mal nachgeschaut, da könnte man ja erstmal denken, China ist ja super, wäre ja perfekt, 254 Milliarden, kurz danach die USA. Naja, dann fokussiert man sich ein bisschen mehr auf China und dann ist das schon alles okay. Überraschend war dann, dass dort Niederlande mit 214 Milliarden Export-Import war. Aber man muss es ja ein bisschen differenzierter sehen, weil der Exportüberschuss war natürlich in die USA 63 Milliarden, wohingegen der Importüberschuss für China 60 Milliarden sprach. Das heißt also, USA ist eigentlich der bessere Wirtschaftspartner für Deutschland jetzt in dem Sinne. Und das bedeutet natürlich, diese 10%, die USA ungefähr für den deutschen Export ausmachen. Die darf man natürlich nicht unterschätzen. Und ich kenne viele Unternehmen, die sind natürlich engagiert in USA, in Mexiko und in Kanada und machen dort großes Business, wohingegen sie in China zwar auch Business machen, aber nicht in dem Maße. Also ist es natürlich schwierig für ein Unternehmen zu sagen, okay, dann ziehe ich einfach die Reißleine. Ne? Und so schnell geht es natürlich auch nicht. Die Frage, die sich mir halt stellt, sollte man jetzt 4 Jahre einfach aussitzen und sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie damit klarkommen und dann schauen wir, was danach kommt, ob die Demokraten wieder dran kommen und man kann sich dann wieder neu orientieren und solange muss man einfach die Luft anhalten. Oder würdest du sagen, man soll trotzdem proaktiv sich in andere Märkte bewegen?
Ich glaube, dass Donald Trump Veränderungen hier schafft, die uns noch Jahrzehnte zu schaffen machen werden. Eigentlich waren die Wirtschaftsbeziehungen so, wie sie kalibriert waren, zwischen den verschiedenen Ländern und Kontinenten ja eigentlich für Deutschland und Europa ideal. Da zieht Donald Trump jetzt den Stecker. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die nächsten Wahlen rein demokratisch zugehen werden oder ob das eher so eine Wahl wird, wie man sie sieht in Russland zum Beispiel unter Putin. Also ich glaube, ganz grundsätzlich sind das langfristige Veränderungen, so dass dieses breitere Aufstellen und Diversifikation, ich glaube, dass es vonnöten sein wird und ich glaube sowieso, Deutschland muss sein Geschäftsmodell überdenken und da insgesamt dynamischer werden. Das ist natürlich das große Problem sind nicht die Unternehmen selbst, sondern die Politik. Und hoffentlich kommt da jetzt bald was ins Rollen.
Ja, da denke ich auch, habe ich Hoffnung, dass da jetzt mit den neuen Wahlen ein bisschen Bewegung reinkommt. Nur, du hast ja auch vorhin schon gesagt, wir haben hier einen Rechtsruck. Den kann man ja noch nicht wegdiskutieren. Den hoffe ich nicht, dass der dadurch verstärkt wird, die übrigens auch für Protektionismus dann stehen. Das hoffe ich jetzt nicht, gerade weil, wenn man jetzt den Export anguckt, die 3 größten Bereiche, in denen wir exportieren, sind ja Kraftfahrzeuge, logisch, ne? Bei den Deutschen. Das 2. sind dann die Maschinen, also 17,3% die Kraftfahrzeuge, 14,4% die Maschinen und dann kommt die Chemie. So, wenn man jetzt aber nach China guckt, ich bin ja dort gerade vor Ort und führe die Niederlassung von uns dort. Da sehe ich ja, die deutschen Hersteller haben dort ein großes Problem. Erstens mal vom Preis her, logischerweise. Die hochpreisigen Autos kann man dort schon noch an den Markt bringen. Also Mercedes und BMW hat ja auch so einen Prestigefaktor immer. Aber wenn ich gucke, vor 10 Jahren immer wieder drüben war, da habe ich gesehen, dass die Autos, also schon von VW auch relativ stark verbreitet waren. Das ist mittlerweile, ist das von BYD, Xiaomi und wie sie alle heißen, die haben den Markt komplett übernommen. Man sieht kaum Autos von deutschen Herstellern, außer die großen Limousinen. Und da war natürlich der amerikanische Markt auch noch immer so ein Safe Haven. So, wenn ich höre, Zölle 20% oder 25%, die deutschen Fabrikate sind sowieso schon teuer. Ich habe große Bedenken, dass dann dieser beste Punkt der Deutschen, diese Kraftfahrzeugexporte und die Maschinen, dass das zum großen Problem wird in den USA und diesen Knick, der ja sowieso zu verzeichnen ist momentan in der Wirtschaft, dass der noch verstärkt wird durch diese Bürokratieprobleme, Politikprobleme und jetzt kommen noch die Zölle on top, dass das ein großes Problem sein wird. Deswegen sehe ich schon, dass man sich umorientieren muss. Nur wohin, das wird sich jeder fragen momentan.
Ich war gerade in Davos beim Weltwirtschaftsforum und ich habe ein bisschen Hoffnung. Dort hat Donald Trump ja auch virtuell eine Rede gehalten, die sehr provokativ war. Ich habe das Gefühl, dass die Message angekommen ist, auch bei der Politik. Ich meine, die Unternehmensführer haben es, die wussten es natürlich oder sagen das schon lange. Und ich hoffe, dass in Brüssel jetzt ein Stein ins Rollen kommt. Es soll ja auch jetzt schon was passieren gegen die überbordende Bürokratie. Aber ich glaube, auch in Deutschland selbst muss generell ein Mindshift stattfinden. Also dieses, wir wollen eine geringere Arbeitsstundenzahl im Monat oder in der Woche haben. Wir wollen Work-Life-Ausgleich haben. All diese Dinge, die Menschen sind im internationalen Vergleich und Wettbewerb grundsätzlich, glaube ich, verwöhnt gewesen und nicht mehr so hungrig. Und das muss sich ändern. Und wenn jetzt die Wirtschaft schwächer wird, wird sich das hoffentlich verändern, vor allen Dingen auch geleitet durch die Politik.
Mhm. Ja, das Thema satt kann man auf jeden Fall auf viele in der Bevölkerung ja projizieren. Das ist so ein bisschen ein Problem, dass, wie du schon sagst, dass man diese 36-Stunden-Woche oder wenn man sowas hört, ja gut, wie willst du dann gegen die asiatischen Länder antreten, wenn du mit solchen Thematiken zu kämpfen hast, den vielen Streiks? Empowering the people ist alles gut, aber man muss auch gucken, dass man konkurrenzfähig bleibt als Unternehmen und da muss ich als Wirtschaftler immer sagen, Ja, also am Ende des Tages wirst du Angestellter und musst auch irgendwie etwas bringen, damit wir auch diesen Vorsprung halten können. Und dieser Vorsprung ist ein bisschen verloren gegangen durch viele Umstände von außen, aber auch so ein bisschen durch die Einstellung der Bevölkerung. Und damit, glaube ich, kämpfen natürlich die Unternehmen hier, abgesehen dieser Thematik, die wir heute hier diskutieren, schon sehr stark. Dann würde ich ganz gerne nochmal auf das Thema eingehen, die EU. Also wenn ich mir die Zahlen angucke, man könnte ja denken, okay, jetzt muss man sich zwischen China und USA unbedingt entscheiden. Aber dann habe ich so ein bisschen nachgeforscht und mal geguckt, wie viel der Export innerhalb der EU von Deutschland ist, also um das mal auf Deutschland zu beziehen. Und alleine Frankreich und England, wobei jetzt England natürlich nicht mehr in der EU ist, aber das sind 92 Milliarden im Vergleich zu den 63 Milliarden. Das sind jetzt nur zwei Länder in der EU. Dazu kommen dann noch Polen und die Niederlande, wo Deutschland relativ hohe Exportüberschüsse hat. Das heißt, eigentlich könnte man sich doch auch mehr auf das Thema EU fokussieren, gar nicht so weit gucken, dann hat man auch nicht so ein Lieferkettenproblem. Wie siehst du das? Soll man unbedingt Asien oder Amerika Fokus drauflegen oder soll man doch auch mal schauen, Mensch, in Europa könnte man doch auch gutes Business machen?
Absolut. Der europäische Binnenmarkt muss eine Priorität sein. Wie du erwähntest es eben, die Bevölkerung ist groß. Im Grunde genommen geht's ja auch noch ganz gut. Und wenn jetzt die Politik in die Pötte kommt, hoffentlich, und das Wirtschaftswachstum mehr angezündet wird. Ich weiß, es sieht nicht so gut aus im Moment, aber ich glaube, Europa, wir haben generell gesehen, also wenn die rechten Parteien jetzt nicht in verschiedenen Ländern an Zuwachs sehen, haben wir ein ähnliches Wertesystem und ein Rechtssystem, auf das man sich verlassen kann, das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Das glaube ich, dass die Fokussierung auch nach innen eine Priorität sein sollte.
An dieser Stelle würde ich gerne einmal kurz unterbrechen und bei unserem Kollegen Michael Thiesen aus unserer Tochtergesellschaft in Detroit nachfragen. Dort ist er für den Vertrieb zuständig. Michael, wie werden deutsche Softwareprodukte denn eigentlich auf dem US-Markt wahrgenommen? Was wird erwartet, wenn Made in Germany draufsteht?
Das Prädikat Made in Germany hier in Amerika, was denken wir Amerikaner darüber? Ich natürlich als deutscher Amerikaner habe da meine eigene Meinung. Jedoch von meinen Kollegen kommt es eventuell gleich so raus. Was sind die Punkte, was wir so denken über das Prädikat? Hochwertige Produkte, High Quality. Es sind robuste Produkte. Eventuell kommen die auch mit einem höheren Preis an, haben eine höhere Servicequalität und teilweise sind diese auch overengineered. Leider. Die Competition von den deutschen Produkten sind mittlerweile auch mit einer höheren Qualität bestückt. Somit dann eventuell die Auswahl von Produkten, von deutschen Produkten oder eventuell auch anderen Produkten. Ja, das kommt dann auch zum Überlegen, was man zu erkaufen tut. Meine Kollegen eventuell sagen doch immer noch, deutsche Produkte haben eine certain quality und werden diese wohl noch weiter kaufen, weil sie immer noch daran denken, dass es eine gute Qualität ist.
Und wenn man jetzt guckt, rein von der Sache her, wie würde man jetzt die Welthandelsfähigkeit von Deutschland stärken können? Du hast vorhin gesagt, okay, Arbeitskräfte, das ist ja sowieso so ein Problem, Arbeitskräftemangel, Automation, Digitalisierung, KI-Einsatz, wo siehst du die größten Chancen, um dort einen Schritt nach vorne zu machen, um wieder in die Richtung Weltmarktführer zu gehen in manchen Bereichen?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, das fängt schon an bei der Ausbildung selbst. Zum Beispiel die Universitäten hier in den USA sind ja mit ein bedeutender Innovationstreiber durch die Art der Ausbildung, durch die Art, wie sie auch mit der Industrie dann kooperieren, zum Beispiel, wie sie im Silicon Valley engagiert sind. Wir haben jetzt gerade, also in Davos, was ich eben erwähnt, da hatte Donald Trump die Stargate-Initiative, dieses 500 Milliarden Dollar KI-Projekt angekündigt, groß. Und kurz danach kam DeepSeek raus aus China, die gezeigt haben, dass man mit viel weniger Kapital und viel weniger Leuten viel schneller auch gute KI-Modelle erzeugen kann und vor allen Dingen auch wesentlich weniger Energie benötigen. Das, glaube ich, sollte nochmal, auch wenn man vielleicht nicht alles, was da veröffentlicht wurde, glauben kann und einiges relativieren muss und es vielleicht nicht so toll ist, wie es nach den ersten Schlagzeilen aussah. Selbst dann ist es anscheinend möglich, auch als kleineres Land mit weniger Geld, weil es wurde in Deutschland immer bemängelt, dass wir haben nicht die Kapitalmärkte zum Beispiel, wir haben nicht das Humankapital und das, was wir haben, das wandert halt ab nach Amerika oder die Startups werden aufgekauft. Also das ist schon möglich. Ich glaube, dass die Politik wichtige Weichenstellungen da vornehmen muss, was Besteuerung angeht, was Finanzierung angeht, was die Einbeziehung von Universitäten möglicherweise angeht. Also da gibt es viele Druckpunkte, die man mobilisieren kann, um die Innovationsfähigkeit zu steigern. Bei Großunternehmen muss man natürlich sagen, die müssen auch mal ein bisschen nach innen gucken. Die haben ja zum Beispiel in der Autoindustrie zu lange vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt, das weiß man nicht so genau. Also jedenfalls, ich glaube, Unternehmen können, was ihre eigene Dynamik angeht, auch noch einiges lostreten. Und dann ganz wichtig, und ich meine, da hat Donald Trump natürlich einen Punkt hier, das, was allem zugrunde liegt, ist Energie. Und Deutschland hat sich da selbst in den Fuß geschossen. Ich glaube, das ist Nummer eins Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass Energie verfügbar ist und vor allen Dingen bezahlbar.
Ja, das ist so, glaube ich, der größte Schritt, den Deutschland in den nächsten Jahren machen muss. Jetzt haben sie diese 4 LNG-Terminals gebaut, aber vorher waren wir einfach zu abhängig von dem russischen Gas. Gut, es konnte natürlich auch keiner ahnen, dass es jetzt so kommt, wie es kommt. Nichtsdestotrotz, man sagt ja auch im Wirtschaftlichen immer, man soll sich nicht nur auf einen Kunden oder auf einen, der einen befördert mit Rohstoffen verlassen. Und am Ende des Tages haben wir das getan. 70% der Energie kam aus Russland. Und dann hat man jetzt die Quittung dafür gezahlt. Und ich glaube, dieser Faktor ist natürlich auf jeden Fall mit einzuberechnen. Und momentan kämpfen natürlich dieses produzierende Gewerbe, was ja auch immer sehr energieintensiv ist, natürlich mit diesem Thema. Abgesehen davon hast du halt auch so einen Digitalisierungsstau hier. Dieses Industrie 4.0-Thema ist zwar auch schon so ein bisschen ausgenudelt, aber am Ende des Tages muss man ja vernetzen, wissen, was meine Produktion macht, um sie effizienter zu gestalten, die Fehler identifizieren und dann kann ich auch mit weniger Leuten gleiche Produktionsleistungen schaffen. Und ich glaube, das ist so eine große Herausforderung, die ich sehe für das verarbeitende und produzierende Gewerbe.
Ich glaube, dass auch sozialpolitische Maßnahmen da nicht zu unterschätzen sind. Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn man sagt, die Bevölkerung ist leicht demotiviert, dann liegt das an so Dingen, die wir wissen, das Lohnabstandsgebot, was nicht eingehalten wird, dass da nicht genug Incentives bestehen. Aber ich glaube auch, die Einwanderung ist ein großes Problem daran. Und da haben wir das gleiche Problem hier in den USA auch. Die USA brauchen auch Fachkräfte, die brauchen auch eigentlich die illegalen Einwanderer, die hier sind. Da muss man allerdings sagen, dass sie sich hier generell besser integrieren, weil hier gibt es auch wenig Hilfe vom Staat. Aber ich glaube auch, das Ungerechtigkeitsbewusstsein bei der Bevölkerung, dass Leute, die neu ins Land kommen, die arbeitsfähig sind, die gleiche Unterstützung bekommen wie sie selbst, wo ihre Vorväter das Land aufgebaut haben und zum Wirtschaftswachstum beigetragen und sie haben die ganze Zeit eingezahlt. Ich glaube, das ist eine sehr ungesunde Entwicklung, weil das ist einfach, das kann man jetzt moralisch monieren, aber das ist einfach menschlich. Und ich glaube, da muss klare Kante gezeigt werden, dass die Bevölkerung auch das Gefühl hat, dass die Gesellschaft gerecht ist und dass auch die Wirtschaft gerecht ist.
Ja, das ist ja immer das Thema mit der Steuerlast. Und gerade wohlhabendere Personen haben dann immer es einfacher, um die Steuern in irgendeiner Hinsicht herumzukommen. Der normale kleine Bürger und gerade in Deutschland mehr noch als in den USA muss ja relativ hohe Steuerabgaben machen. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein Thema, warum dann so ein Braindrain stattfindet in vielen Ländern dorthin, wo eben die Steuerlast nicht so hoch ist oder zumindest der Wohnsitz dahin verlagert wird. Das kann man ja genauso gut auf die Firmen immer projizieren, die dann versuchen, ja, warum soll ich hier bleiben, wenn ich hier 20% mehr Steuern bezahlen muss. Das kann man auch nachvollziehen. Ich glaube, da gilt es auch noch, Rahmenbedingungen zu schaffen von der Politik, um dem gerade diesen mittelständischen Unternehmen, die ja auch einen Großteil der deutschen Wirtschaft ausmachen, unter die Arme zu greifen. Weil die Großen, die schaffen es schon immer irgendwie, auch um das Thema rumzukommen. Und die Kleineren, die haben natürlich dort einen Schmerz. Und da, denke ich, ist auch noch ein großer Nachholbedarf. Nur dann wird es halt schwierig, den Sozialstaat zu finanzieren. Und das ist diese Schere, die man immer wieder probieren muss. Da hat die USA ein bisschen leichter, dafür hat sie dann natürlich andere Probleme.
Ja, ganz genau. Es ist natürlich auch für deutsche Unternehmen ein Wahnsinnsanreiz, wenn jetzt hier, wie Donald Trump gesagt hat oder angekündigt hat, dass die Unternehmenssteuer auf 15% gesenkt worden ist und gleichzeitig die großen Tech-Konzerne, die in Übersee auch operieren und Riesengewinne einfahren, die zahlen fast gar keine Steuern. Und die Tech-Titanen, denen der Großteil der Unternehmen gehört, wie Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg, die kommen natürlich auch sehr günstig um die Steuer herum, wenn man sich das genau anschaut. Und die wachsende Ungleichheit, das bedroht den gesellschaftlichen Frieden. Und ich glaube, wir haben hier in Amerika auch noch nicht das Ende vom Lied gesehen. Im Gegenteil, Donald Trump befeuert das ganz stark. Bis vor wenigen Jahren haben CEOs hier ein Vielfaches verdient vom durchschnittlichen Arbeitnehmer. Jetzt verdienen sie über 300 Mal und mehr. Das heißt, diese Schere läuft immer mehr auseinander. Und wenn ich mir angucke, wie teuer die Sachen jetzt hier sind, und Donald Trump hat ja gesagt, also eines seiner Motive, warum er die Zölle so hoch stellen möchte, ist, dass er die Einkommensteuer hier abschaffen möchte, und zwar komplett. Und die fehlenden Einnahmen, die möchte er dann durch die Zölle wegmachen. Das kann überhaupt nicht funktionieren, weil durch die Einkommensteuer nehmen die USA jährlich 2,5 Billionen Dollar ein. Und durch Zölle kommt also wesentlich weniger. Wir haben in den 30er Jahren schon mal die Smoot-Hawley-Zölle gehabt. Die waren auch so extrem hoch. Damit wollte man die Wirtschaft schützen. Das hat zur großen Depression geführt und die dann ja auch international ansteckend geworden ist. Also das kann nicht funktionieren.
Ja, er ist ja Fan von McKinley, dem Präsidenten. Genau. Ja. Und das war ja genau das Thema, wo er sich dann auch das abgeguckt hat. Aber das Lustige ist, wenn man mal genau nachliest, und das macht er vielleicht nicht so oder verschweigt das dann, dann ist ja das Thema, dass am Ende McKinley gesagt hat, das war doch nicht so toll mit den Zöllen. Das hat mehr Negatives ausgelöst als Positives. Aber gut, jetzt muss man mit der Situation leben. Ich glaube, um dort den Bogen zu schlagen, also wenn man das jetzt so anguckt, abgesehen von den Problemen der Digitalisierung und der Automation und all diesen Themen, die wir vor uns haben als kleines produzierendes Gewerbe, ist natürlich dieses Fachkräftethema auch immer wieder etwas. Da hast du vorhin schon gesagt, man bräuchte sogar so ein bisschen illegale Migration in Amerika, damit das funktioniert. Wir haben bestimmt auch einiges an illegaler Migration. Nur die Integration zu schaffen, ist, glaube ich, dann das Thema. Die Sprache ist natürlich Deutsch, wie du selber weißt, nicht gerade die einfachere zu lernen. Und somit würde ich sagen, es ist schwierig, Fachkräfte aus dem Ausland zu akquirieren. Und ich finde es dann auch immer so ein bisschen nicht weit genug gedacht, zu sagen, ja, jetzt holen wir dann Fachkräfte und werben die an aus Ländern, die sowieso schon Schwierigkeiten haben. Das ist also solidarisch überhaupt nicht vertretbar, zu sagen, dann, ja, dann holen wir die für die oder die Unternehmen oder für die oder die Bereiche im sozialen Bereich. Das entzieht sich meiner Logik irgendwie so ein bisschen, wenn wir doch irgendwo alle zusammen sein sollen. Also so eine Unity entsteht da überhaupt nicht, sondern jeder hat so seine Grenze und Hauptsache mir geht's gut. Das habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Nur wie könnte man jetzt das Fachkräftethema so für die Unternehmen etwas lösen? Ist es dieses Thema KI? Ist es das Thema Automation und Digitalisierung, dass dann diese Schwelle und diese Hürde, in ein fremdes Land zu kommen und dort ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein, ist das ein Weg? Würdest du das so sehen, dass dort gerade KI helfen kann?
KI und Automation können definitiv helfen, aber ich glaube auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel Studien für Vorhersagen gemacht haben in der Vergangenheit, zum Beispiel die berühmte Oxford Study, da müssten jetzt schon die Hälfte der Jobs, also ein paar Jahre später, die jetzt in der Gegenwart, die Hälfte der Jobs weggefallen sein. Also ich glaube, wir neigen auch dazu, die Effekte zu übertreiben, wenn in Vorhersagen, oder jedenfalls nicht ganz korrekt darzustellen. Kann sein, dass die Automation hinter den Prognosen zurückbleibt und dann einen Sprung macht. Also ich glaube, die ist an sich noch mal ein bisschen schwer vorherzusagen. Ich glaube aber, dass der Mensch als Faktor weiterhin extrem wichtig bleiben wird. Und vielleicht ein guter Aspekt an den Entwicklungen hier in den USA, wenn man das so sagen kann. Und übrigens, ich habe eben nicht für illegale Migration plädiert. Es ist nur so, dass das, als Biden den Baton übergeben hat an Trump, die Wirtschaft zündete ja aus allen Zylindern. Wir hatten rekordniedrige Arbeitslosenzahlen. Das liegt auch an der illegalen Immigration. Das heißt, die hat das Wirtschaftswachstum nochmal stark angetrieben. Und das nervte die Republikaner auch total. Also ich bin nicht für illegale Migration, auch aus Sicherheitsgründen. Ich bin für geordnete Migration. Aber die Republikaner sind gegen legale und illegale Migration. Beides. Da gab es ja unter den Republikanern den Streit zwischen den Tech-Titanen, allen voran Elon Musk und Steve Bannon. Steve Bannon und die MAGA-Republikaner haben gesagt, nein, wir wollen auch keine legale Migration, weil die nehmen den qualifizierteren Menschen hier die Arbeitsplätze weg. Und dann haben Elon Musk und Ramaswamy gesagt, nee, die Amerikaner sind zu doof, die können diese Jobs nicht machen. Wir brauchen die ausländischen Arbeitskräfte. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich glaube aber generell wird die Einwanderung hier in den USA restriktiver gehandhabt werden. Und wenn sich das generelle Klima hier verschlechtert und die Lebensbedingungen, der Lebensstandard, die Wissenschaft weiter eingeschränkt wird, ja, auf vielen verschiedenen Ebenen, ich glaube, dann könnte Europa davon profitieren, dass viele Menschen, die aus anderen Gebieten der Welt ihr Land verlassen wollen, dass die dann nicht mehr in die USA wollen, das bisher beliebteste Einwanderungsland der Welt, sondern dass sie konkret Europa ins Auge fassen und wenn es attraktiv genug ist, vielleicht sogar Deutschland. Ich glaube, da ist wirklich Potenzial.
Ich glaube auch, es gibt großes Potenzial, das vernünftig zu steuern. Wie gesagt, ich glaube, jedes Unternehmen hat da die Möglichkeiten, auch die Leute dann zu integrieren. Und das ist, glaube ich, das, was man anstreben sollte als mittelständisches Unternehmen in den Maßen, was man natürlich machen kann. Ich glaube auch nicht, dass die illegale Migration dort wirklich weiterhilft. Und nochmal zu dem Punkt, was du eben auch gesagt hattest, lustigerweise, manche Jobs wollen ja manche Leute auch überhaupt nicht machen, die schon im Land sind. Und die braucht es ja auch. Und ich glaube, das darf man immer nicht verkennen, weil dazu sind sich ja dann manche auch immer ein bisschen zu schade. Ne? Also das ist etwas, was man ja auch immer den Mexikanern dort ankreidet. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gerade so im Süden der USA helfen die natürlich unheimlich bei solchen Gardening, Cleaning und solchen Geschichten und vielleicht auch anderen Themen gut aus. Und dafür gibt es gar keine Arbeitskräfte. Deswegen ist dieser Gedankengang eigentlich auch völlig falsch.
Ich glaube, das wird hier von den Amerikanern, von den Trump-Wählern völlig unterschätzt, wie essentiell diese Arbeiter sind. Während der Pandemie waren die auch besonders essentiell im Pflegesektor, im Krankenhaussektor. Da hat man das gerne angenommen. Aber hier sind die in der Fleischfabriken zum Beispiel, fleischproduzierenden Industrie, extrem stark vertreten. In der Bauindustrie, überall, wenn die auf einmal, und es ist ja jetzt schon so, wir sehen gerade die Zitrusernte in Kalifornien, da reicht schon allein die Androhung von Razzien, dass diese Migranten aus Angst zu Hause bleiben, nicht mehr zur Ernte erscheinen. Und nicht nur die Illegalen, sondern auch die Legalen, weil wir jetzt schon gesehen haben, dass die Beamten keinen Unterschied machen, Legale, Illegale, sogar US-Bürger, die einen Pass haben, wenn die den nicht dabei haben, die werden einkassiert. Und wenn die erstmal in Lagern sind, da rauszukommen, ist schwierig. Das heißt, Bauern jetzt schon in Kalifornien bleiben zum Teil auf der Ernte sitzen, machen sich riesige Sorgen. Also das kann sein, bis die Amerikaner das Problem realisieren. Es ist in vielen Bereichen schon zu spät, weil der Schaden ist nicht mehr einzuholen. Aber ich glaube, das ist etwas, was ein böses Erwachen geben wird, wenn es denn überhaupt gelingt, so viele Menschen erstmal einzusammeln und dann zu deportieren. Es sollen ja offiziell bis zu 11 Millionen Menschen sein, aber mit Familien und Anhang und Kindern wahrscheinlich bis zu 20 Millionen. Realistisch kann man wohl logistisch höchstens 1 Million pro Jahr abtransportieren. Aber Elon Musk hat gerade auf X befürwortet den Vorschlag von irgendeinem Horrorregime, ein Schurkenstaat, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, vielleicht, ich glaube, in Afrika, die horrende Gefängnisse haben. Die haben gesagt, ja, ihr könnt ja euer Lagersystem und Gefängnissystem outsourcen an uns. Keine Ahnung, ich glaube, auch da wird er auf Ideen kommen, die uns jetzt noch gar nicht vorstellbar sind.
Ja, also wir können uns auf jeden Fall auf einiges vorbereiten. Das Thema, was ich noch kurz anschneiden wollte, also
Siehst du jetzt eine große Gefahr für den globalen Handel, dass nur die Lieferketten in die USA vielleicht gekappt werden und dass der Rest halt so weitermacht wie bisher? Oder wie würdest du diese globale Situation einschätzen?
Das hängt ja auch immer mit geopolitischen Konflikten zusammen. Und Donald Trump hat ja angekündigt, den Gazastreifen säubern zu wollen und übernehmen zu wollen gegen jegliches Völkerrecht. Das könnte zum Beispiel den Mittleren Osten destabilisieren und wieder zu anderen, zu Energieproblemen und weiteren führen. Also das sind diese Risiken, von denen ich eingangs sprach, die sich überlagern, die sich befeuern können, die eigentlich kaum kalkulierbar sind. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich wäre anzuraten, eine Allianz von Staaten, die Donald Trump auf dem Kicker hat, dass die eben mehr zusammen machen. Und selbst wenn er Zölle vorübergehend aussetzt gegenüber Kanada und Mexiko, diese beiden Länder, also dieser nordatlantische Handelsraum, der war ja komplett integriert. Das waren ja auch zum Beispiel USA und Kanada Brudervolk, ja. Die wären ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass Donald Trump versuchen könnte oder auf die Idee kommen könnte, sie einzuverleiben. Die sind jetzt alle, ob Zölle oder nicht, on alert. Und die wissen auch, nichts ist mehr sicher. Wir müssen wehrhaft sein, auch wirtschaftlich. Und da würde es Sinn machen, wenn diese Länder, die alle abgestraft werden, wenn die mehr miteinander machen würden.
Ja, das könnte auf jeden Fall eine Lösung sein. Deswegen so ein bisschen so ein Gedankengang ist, na gut, wenn sich dann USA abschottet, hat das natürlich Auswirkungen auf die Unternehmen. Aber am Ende des Tages gibt es ja auch noch einen Rest der Welt. Und wie man ja gesehen hat in den Zahlen, dass das Geschäft in der EU selbst birgt ja auch großes Potenzial, abgesehen mal von China. Und dann gibt es ja auch noch so kleinere Länder wie Indien oder Brasilien, mit denen man ja auch größere Geschäfte anstreben könnte. Das heißt also, ich glaube, man muss das als Chance sehen und sich vielleicht ein bisschen neu orientieren und hier und da vielleicht mal ins kalte Wasser springen, aber man darf es auch nicht nach der Pfeife tanzen von Donald Trump. Das, glaube ich, ist das Wichtigste, rein politisch gesehen, aber auch als Unternehmen selbst und sagen, okay, 4 Jahre ist auch durchhaltbar und in der Zeit gucke ich, wo ich vielleicht mein Geschäft an anderer Stelle machen kann.
Ja, das würde ich genauso unterschreiben, weil man muss ja auch sehen, Zeiten von fundamentalen Umbrüchen, die haben historisch auch immer neue Chancen ergeben. Und wer diese Chancen früh erkannt hat und sich richtig positioniert hat, der konnte diese Chancen wahrnehmen. Und es wird auch jetzt wieder viele Firmen und viele Menschen geben, die sehr, sehr reich werden, die von diesen Veränderungen profitieren werden. Und ich glaube, wenn man da realistisch denkt und Allianzen schmiedet. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, jetzt zu sehen im Hinblick KI und Automation und so. Aber gerade auch im Angesicht der Entwicklungen hier in den USA, dieser Oligarchenwirtschaft, die es natürlich weitergeben wird, auch international. Ich glaube, man darf nie vergessen, dass menschliche Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen und Netzwerke weiterhin das Allentscheidende bleiben werden und vielleicht auch das mit ein Faktor der Stabilität, dass man eben besonders nochmal versucht, auch diese zwischenmenschlichen, geschäftlichen, politischen, auch freundschaftlichen Beziehungen zu verstärken, weil die werden gerade in so einer unsicheren Zeit, werden die ein wichtiger Faktor der Stabilität bleiben.
Von meiner Warte her war es ein ganz tolles Gespräch mit dir.
Oh, danke schön, Julian. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt dem Podcast gerne. Empfehlt uns weiter. Lasst uns eine positive Bewertung da.
Und noch was. Hat dein Unternehmen Bedarf oder Interesse an einem Beratungsgespräch zu Themen wie Strategie, Technologie oder Nachhaltigkeit? Dann klicke doch gerne einmal auf den Link in den Shownotes und schreibe in das Kontaktformular. Dort könnt ihr natürlich auch immer gerne Kritik, Lob oder Anregungen dalassen.